Guten Abend, ich begrüße alle herzlich zur 23. Episode über das Buch Hiob. Wir sind, es ist jetzt einige Zeit her, stehen geblieben in Kapitel 22, Vers 14. Das ist die letzte Rede von Eliphas. Und wir kommen jetzt zu Vers 15 und folgende. Wir haben letztes Mal schon gesehen, Eliphas, der in seiner ersten Rede in Kapitel 4 durch die Blume gesprochen hat, nur mit Andeutungen Hiob angegriffen hat. Er hat sich völlig verändert im Lauf der Gespräche. Und hier in Kapitel 22, da schießt er auf Hiob in einer kaum zu überbietenden Härte und Frechheit. Er widerspricht sogar direkt dem, was er in Kapitel 4 gesagt hat. Wenn wir uns noch zurückerinnern, das haben wir zwar schon gelesen, aber diesen Gedanken habe ich damals nicht geäußert. In Kapitel 22 liest du, Jerry, ab Vers 5 bis Vers 7.
Sind nicht die Bosheiten groß? Und deine Ungerechtigkeiten ohne Ende. Denn du pfändestest deinen Bruder ohne Ursache und die Nackten zogst du die Kleider aus. Dem Lechzenden gabst du kein Wasser zu trinken und dem Hungrigen verweigertestest du das Brot.
Ja, das reicht eigentlich bis hier. Vers 7. Also er sagt ihm ganz klar, in deinem Leben ist eine ganz große Ungerechtigkeit vorhanden. Und wie du mit anderen Menschen umgegangen bist, furchtbar. Aber in Kapitel 4 liest du, Jerry, Vers 3 und 4.
Siehe, du hast viele unterwiesen und erschlaffte Hände stärktest du. Den Strauchelnden richteten deine Worte auf. Und sinkende Knie hast du befestigt.
Also hier sehen wir, Eliphas anerkennt, wie gottgemäß Hiob mit anderen Menschen umgegangen ist, viel zum Segen war und sie ermutigt und gestützt hat. Das ist ja auch das, was wir dann später in Kapitel 29 noch sehen werden, wo Hiob ausführlich über diese vergangene Zeit spricht und eben wie das in seinem Leben ausgesehen hat. Und hier sehen wir, Eliphas anerkennt das, das war ja allgemein bekannt. Wie ist das möglich, dass er in Kapitel 22 genau das Gegenteil sagt? Eliphas hat sich gesteigert in seinem Denken. Jemand, der schwer leidet, muss auch ganz schwer gesündigt haben. Und er folgert daraus, also muss Hiob auch ganz falsch gelebt haben und unterstellt ihm da wirklich als Verleumdung in schwerstem Maß Dinge, die, von denen er in seinen Gegenreden ständig sagen musste, nein, das stimmt nicht, das habe ich nicht so gemacht. Doch, doch. Und man sieht eine Verbohrtheit, die sich ganz massiv gesteigert hat, jetzt bis Kapitel 22. Aber möchte ich noch vorwegnehmen, wenn wir jetzt an die Verse 15 und folgende lesen. Am Schluss seiner Rede ruft er Hiob wieder auf. Er soll den Herrn suchen und der Herr würde ihn dann auch ganz besonders segnen. Also jeder Beobachter hätte damals sagen können, Hiob, siehst du eigentlich nicht, dass dieser Eliphas es gut meint mit dir? Ja, das könnte man meinen. Aber wie ist es dann möglich, dass er ihn so verleumdet? Also es sind unglaubliche innere Widersprüche, aber die offensichtlich möglich sind. Und wir werden wieder sehen, in all diesen schönen Ermutigungen von Eliphas finden wir geistliche Wahrheiten, die in sich eben kostbar und schön sind und werden davon auch heute Abend, hoffe ich, profitieren. Aber Es war in einer falschen Gesinnung an die falsche Person gesagt. Und Hiob in all seinen Antworten auf diese Reden der Freunde, er verwirft ihre Ermahnung. Und auch da hätte jemand als äußerer Beobachter sagen können, Hiob, kannst du eigentlich auch mal Ermahnung annehmen? Aber in alle Reden hat er immer wieder von sich gewiesen. Warum? Ja, weil die Angriffe nicht richtig waren. Es war nicht so, dass Hiob schwer gesündigt hatte. Und sie haben ihm wirklich Böses unterstellt. Und Hiob ist damit nicht die einzige Person in der Bibel. Wo haben wir so herausgegriffen aus den vielen, vielen Beispielen noch andere biblische Beispiele, wo Männer Gottes massiv in Frage gestellt worden sind, zu Unrecht aber.
Jeremia.
Wie?
Jeremia.
Genau, dann?
Josef.
Josef von seinen Brüdern, wie?
Mose.
Mose, und zwar? Welche Geschichte denkst du?
Auf verschiedenen Orten, Meriba, mit dem Wasser.
Also wo das Volk ihn immer wieder angegriffen hat, genau, also zu verschiedenen Gelegenheiten. Und ganz speziell 4. Mose 12, wo Miriam, seine Schwester, und Aaron ihn ganz massiv persönlich angegriffen haben. Ja, warte noch schnell. Und als Folge davon war dann Miriam außerhalb des Lagers aussätzig. Ja, was willst du noch sagen? Gut, aber weißt du, der Unterschied ist der. Es geht jetzt mehr darum, wo wurde jemandem etwas Falsches unterschoben, verleumdet.
Okay.
Nicht einfach Versuchung. Und dann Paulus. Und zwar können wir vielleicht aufschlagen, 2. Korinther 11. Wenn man denkt, er hat diese Gemeinde in Korinth aufgebaut und da hat sich dann eine Gruppe gebildet, die sich massiv gegen ihn gestellt hat. Und in 2. Korinther 10, nicht 11, 10 Vers 2 muss man sagen. Jerry?
Ich flehe aber, dass ich anwesend nicht kühn sein müsse, mit der Zuversicht, mit der ich gedenke, gegen einige dreist zu sein, die uns als nach dem Fleisch wandelnd erachten.
Ja, also er sagt, jetzt muss er in dieser Sache vorgehen. Es ist hier übersetzt in der Elberfelder mit dreist. Das griechische Wort meint freimütig, offen, ohne Zurückhaltung. Also wirklich in Klartext reden. Oder wie man im jüdischen Kontext sagen würde, Tacheles reden. Ja? Klartext reden. Und er sagt, also gegen einige dreist zu sein, die uns als nach dem Fleisch wandelnd erachten. Die haben also Paulus unterstellt, eigentlich wandelst du fleischlich. Und das ist sündig. Also ganz, ganz krass. Ja, und Hiob hat das also ganz massiv erlebt. Und eben, man hätte sagen können, ja, hörst du auch auf Ermahnungen? Ja, wir müssen auf Ermahnungen hören. Aber sie müssen der Wahrheit und dem Wort entsprechen. Und wenn Ermahnungen eben diese Kriterien nicht erfüllen, dann muss man nicht Ermahnung annehmen. Und so hat das eben Hiob ständig abgelehnt. Jetzt kommen wir zu Kapitel 22, Vers 15. Liest du, Jerry, 15 bis 18.
Willst du den Pfad der Vorzeit einhalten, den die Frevler betraten, die weggerafft wurden vor der Zeit? Wie ein Strom zerfloss ihr fester Grund, die zu Gott sprachen, weiche von uns. Und was könnte der Allmächtige für uns tun? Und doch hatte er ihre Häuser mit Wohlstand gefüllt, aber der Rat der Gottlosen sei fern von mir.
Ja, also was macht Eliphas hier? Er vergleicht Hiob mit der Generation unmittelbar vor der Sintflut, die durch ihre Gottlosigkeit und ihre Ablehnung des Wortes Gottes, das Noah während 120 Jahren Gnadenzeit gepredigt hatte, mit diesen Leuten vergleicht er Hiob, indem er sagt: Willst du den Pfad der Vorzeit einhalten, den die Frevler betraten, die weggerafft wurden vor der Zeit? Wie ein Strom zerfloss ihr fester Grund. Hier dieses Bild illustriert eindrücklich die Menschen, die sich weigerten, den einzigen rettenden Weg zu gehen. Die Arche stand offen für alle, die umkehren wollten. Man musste durch die eine Tür eingehen und so wurde man gerettet. Aber sie wollten nichts davon wissen. Und der Tag kam, wo die Gnadenzeit zu Ende war. Die Türe wurde von Gott selbst geschlossen und dann kam die Flut. Und all die Weisheit aus menschlicher Sicht, die höchsten Berge zu erklimmen, hat eben nichts genützt. Die wurden weggerafft vor der Zeit, eben auch wenn sie 20 waren, 25 und noch nicht ihre Lebenszeit, die übliche Lebenszeit erreicht hatten, sie wurden weggerafft vor der Zeit, wie ein Strom zerfloss ihr fester Grund. Mit solchen Leuten vergleicht er Hiob. Das ist unglaublich. Und dann beschreibt er diese Gottlosen der Sintflutzeit, die zu Gott sprachen: Weiche von uns. Und Hiob ist ja der Einzige, der in den Diskussionen immer wieder direkt Gott angerufen hat. Das haben die Freunde nicht gemacht, aber er hat es. Also er war gerade nicht der, der gesagt hätte, eben weiche von uns. Und da zitiert eigentlich Eliphas Hiob, wenn wir nämlich vergleichen mit Kapitel 21, Vers 14, liest du, Jerry, dort? 14 und 15.
Weiche von uns, und nach der Erkenntnis deiner Wege verlangen wir nicht. Was ist der Allmächtige, dass wir ihm dienen sollten? Und was nützt es uns, dass wir ihn bittend angehen?
Ja, also da beschreibt ja Hiob selber die Gottlosen. Und jetzt übernimmt das Eliphas, aber er bezieht das genau auf Hiob. Nicht wahr? Diese Gottlosen sagen nämlich weiter in Vers 17b: Und was könnte der Allmächtige für uns tun? Und 21,15 sagte Hiob: Was ist der Allmächtige, dass wir ihm dienen sollten? Und was nützt es uns, dass wir ihn bittend angehen? Und weiter sagt Eliphas: Und doch hatte er ihre Häuser mit Wohlstand gefüllt. Da anerkennt er, dass Gottlose für eine gewisse Zeit eine Zeit erleben können, wo es ihnen gut geht. Ja, aber gerade das hatte Hiob in Kapitel 21 ganz ausführlich beschrieben, wie es Gottlosen eben wirklich gut gehen kann. Und dann fügt Eliphas hinzu: Aber der Rat der Gottlosen sei fern von mir. Da sagt er: Ich, Eliphas, will mit all diesem Gottlosen nichts zu tun haben. Aber da sagt er nichts anderes, als was Hiob selber zuvor gesagt hat, nämlich in 21,17.
So 16 am Schluss.
16 am Schluss, genau.
Der Rat,
lies doch Vers 16.
Siehe, ihr Wohlergehen steht nicht in ihrer Hand. Der Rat der Gottlosen sei fern von mir.
Ja, das sagt Hiob. Der Rat der Gottlosen sei fern von mir. Und Eliphas zitiert ihn einfach. Aber er dreht alles so, dass es zum Schlechten ist für Hiob. Und dann liest doch bitte, Jerry, ab Vers 19 bis und mit 26.
Die Gerechten sehen es und freuen sich, und der Schuldlose verspottet sie. Sind nicht unsere Gegner vertilgt und hat nicht Feuer ihren Überrest gefressen? Verkehre doch freundlich mit ihm und halte Frieden. Dadurch wird Gutes über dich kommen. Empfange doch Belehrung aus seinem Mund und nimm dir seine Worte zu Herzen. Wenn du zu dem Allmächtigen umkehrst, so wirst du wieder aufgebaut werden, wenn du Unrecht aus deinem Zelten entfernst. Und lege das Golderz in den Staub und das Gold von Ophir unter den Kies der Bäche. So wird der Allmächtige dein Golderz und dein glänzendes Silber sein. Denn dann wirst du dich an den Allmächtigen ergötzen und zu Gott deinem Angesicht erheben.
Vielen Dank. Also, Eliphas spricht über das Unglück der Gottlosen. Und jetzt in Vers 19 sagt er, die Gerechten sehen es und freuen sich, und der Schuldlose verspottet sie. Aber was er hier beschreibt, das geht gar nicht. Das ist ja gerade das, was im Buch Obadja gegeißelt wird. Das Buch Obadja richtet sich an ein Volk, die Nachkommen von Esau, die Edomiter. Und ihnen gegenüber wird gesagt, das Gericht Gottes wird über euch kommen, weil ihr damals, als das Gericht Gottes über Israel kam, da habt ihr euch richtig gehend gefreut über das Unglück. Und dabei war Israel ein Brudervolk von Edom, den Nachkommen von Esau. Und das ganze Buch konzentriert sich ganz besonders auf diese Sünde, diese Schadenfreude gegenüber Israel. Aber, müsste man sagen, die Israeliten hatten ja dieses Gericht, das da in der Zeit der Könige über sie gekommen war, hatten sie ja verdient. Es war ja ein gerechtes Gericht Gottes über das Volk Gottes. Aber es wird vorgeworfen, ihr habt euch richtig gefreut an dem Unglück. Und das geht gar nicht. Welch ein Kontrast zum Buch Klagelieder. Jeremia hat sein eigenes Volk gewarnt vor dem Gericht, vor der Zucht Gottes. Und sie sollten doch umkehren, um es zu vermeiden. Und dann kam es. Aber dann schrieb er nicht ein Freudenbuch. Jetzt habt ihr es mal erlebt. Hättet ihr doch auf mich gehört. Sondern er schreibt das Buch Klagelieder. Nicht umsonst wird er genannt der weinende Prophet. Das ganze Buch ist ein Weinen von 5 Kapiteln über das Gericht, das gekommen ist. Und wenn wir dazu lesen aus Sprüche 24, Vers 17, diese Stelle habe ich mir gerade zu diesem Vers aufnotiert.
Freue dich nicht über den Fall deines Feindes und dein Herz frohlocke nicht über seinen Sturz, damit der Herr es nicht sehe und es böse sei in seinen Augen und er seinen Zorn von ihm abwende.
Jawohl. Also hier wird ganz klar gesagt, freue dich nicht über den Fall deines Feindes und dein Herz frohlocke nicht über seinen Sturz. Das war 24, Vers 17. Sprüche 24. Ja, es ist etwas anderes, dass wir, wenn wir die Erfüllung der Prophetie sehen mit Gericht, dass wir Gottes Gerechtigkeit anerkennen und uns darunter stellen, ein Amen dazu haben, aber Schadenfreude, das geht gar nicht. Und da sieht man auch wieder etwas von der Gesinnung von Eliphas, der sich ja unwahrscheinlich weise vorkam. Und so weit geht, dass er sagt, der Schuldlose verspottet sie. Und dann, Vers 21, wieder ganz eben in seelsorgerlicher Manier ermutigt er Hiob zur Umkehr. Verkehre doch freundlich mit ihm. Das hebräische Wort bedeutet auch, sei in Harmonie mit ihm und halte Frieden. Habe Frieden mit Gott. Nun, Das sind wunderbare Verse, die wir da vor uns haben. Wenn es sich eben an die richtige Person richten würde. Also man kann wirklich mit der Wahrheit sündigen. Und natürlich ist die Belehrung sehr tief, dass wir Harmonie haben sollen mit Gott, mit dem Schöpfer. In unserer Gesellschaft wird ständig davon gesprochen, wir sollten in Harmonie sein mit der Natur. Ja gut, es ist eine Tatsache, dass es zwischen unserer Zivilisation und dem rechten Umgang mit der Schöpfung ein Problem gibt. Und es gibt eine enorme Zerstörung der Schöpfung, die aber zu tun hat mit der Entfremdung vom Schöpfer. Das ist ja das Problem. Wenn sich Wissenschaft und Technologie eben unabhängig vom Schöpfer entwickelt, dann gibt es ein Problem mit der Umwelt. Aber eben nie wird in unserer Gesellschaft darüber gesprochen, wir sollten in Harmonie sein mit dem Schöpfer. Und wenn wir mit dem Schöpfer im Reinen sind, dann werden die Probleme in Bezug auf die Natur werden dann auch gelöst. Aber das sind sekundäre Probleme. Das Primäre ist genau das, was er sagt, verkehre doch freundlich mit ihm oder sei in Harmonie mit ihm und halte Frieden. Dadurch wird Gutes über dich kommen. Und er ermutigt ihn, empfange doch Belehrung aus seinem Wort und nimm dir seine Worte zu Herzen. Aber es ist genau das Gleiche, wenn man jemanden, der regelmäßig die Bibel studiert, der Freude hat an der Bibel, sagt, du solltest mehr Bibel lesen. Du solltest mehr auf Gottes Wort hören. Das geht gar nicht. Aber eben an die richtige Person gerichtet, ist das eine wunderbare Aussage. Empfange doch Belehrung aus seinem Mund und nimm dir seine Worte zu Herzen. Und dann, es wird immer grandioser, was er eigentlich sagt. Wenn du zu dem Allmächtigen umkehrst, so wirst du wieder aufgebaut werden. Da geht er direkt zurück auf seine erste Rede. Das hat er im Prinzip genau dort schon gesagt. Aber eben, damit behauptet er, Hiob müsse umkehren von einem ganz verkehrten Weg. Aber er war nicht auf einem ganz verkehrten Weg. Und er sagt, wenn du Unrecht aus deinen Zelten entfernst, das ist ein Zitat von Zophar. Vielleicht mögen wir uns noch erinnern, Kapitel 11. Vers 14, da hat Zophar Hiob zur Umkehr aufgerufen. Liest du, Jerry, 11, 13 und 14.
Wenn du dein Herz ausrichtest und deine Hände zu ihm ausbreitest, wenn Frevel in deiner Hand ist, so entferne ihn und lass Unrecht nicht in deinen Zelten wohnen.
Ja, das ist genau diese Aussage. Und da sehen wir, wie die Freunde sich auch gegenseitig eben beeinflusst haben. Und so geht das auch bei Mobbing. Einer fängt an, der andere spricht es nach, der dritte auch. Es ist eine gegenseitige Beeinflussung. Das kann man umschreiben als Gruppendynamik. Und das ist wirklich so geschehen bei diesen drei Freunden. Nun, immerhin, Eliphas ruft Hiob hier auf zur Umkehr. Wenn wir uns erinnern an die letzte Rede von Zophar, in Kapitel 20, der hat ja dann ganz aufgehört. Der wird in dieser neuen Serie, die beginnt mit Eliphas, wird er sich gar nicht mehr äußern. Es kommt dann noch ganz kurz nach Hiobs Einwänden in Kapitel 25, eine Rede von Bildad, 6 Verse. Aber eigentlich wiederholt er nur noch die Allgemeinplätze, die schon früher gesagt worden sind. Und er geht gar nicht richtig ein auf Hiob. Da sieht man, die Kommunikation ist kaputt. Die sprechen einander vorbei. Und Zophar, der spricht schon gar nicht mehr. Aber eben in seiner letzten Rede, in Kapitel 20, da ruft er Hiob gar nicht mehr zur Umkehr auf. Er hat völlig aufgegeben. Seine Überlegung war, mit Hiob kannst du sowieso nicht vernünftig sprechen. Und du kannst ihm sagen, was du willst, der hört nicht auf dich. Aber Eliphas, er versucht es nochmals. Und er sagt dann weiter in Vers 24, und lege das Golderz in den Staub und das Gold von Ophir unter den Kies der Bäche. Hier sehen wir Golderz, ein wunderbares Erzeugnis in der Schöpfung, das die Menschen zu allen Zeiten angezogen hat. Und jetzt sagt er hier, du, einst reicher Hiob, wenn du all das Gold, das du hast, das noch hast, wenn du das in den Staub tust und das Gold von Ophir sogar wieder zurückbringst zu den Bächen, wo man das einst da ausgesiebt hat, ja, tu es wieder zurück unter den Kies, gib das Geld, also das Gold, auf, so wird der Allmächtige dein Golderz und dein glänzendes Silber sein. Und da macht er eine Anspielung auf seinen eigenen Namen. Erinnert sich noch jemand, was Eliphas heißt?
Mein Gott ist Feingold.
Ja, El, Gott, I, mein, also Eli, mein Gott, Phas, es ist ein stimmhaftes S, Z wie Zero auf Französisch, Eliphas, Phas heißt Feingold. Da spielt er genau darauf an. Also tu das Gold weg und dann wird der Allmächtige wirklich der Reichtum deines Herzens sein. Wunderbar. Aus seinem Namen, den die Eltern ihm gegeben haben, als eine Belehrung fürs ganze Leben, hat er das mitgenommen und gibt das weiter. Nur, eben, er sollte es den richtigen Personen sagen, denen, die wirklich am Reichtum gehängt sind. Und das Erstaunliche ist ja eben, dass Hiob so reich war. Hiob 1 beschreibt das. Und trotzdem sagt Gott, in dieser Zeit, als er noch reich war, kein Mann auf Erden ist so wie Hiob. Treu, mit ganzem Herzen bei dem Herrn. Also der Reichtum hatte ihn nicht verdorben, obwohl die Gefahr dazu ja riesig ist. Und wenn wir aufschlagen Markus 10, Vers 20, da könnte man über diesen Evangelienabschnitt genau diesen Vers setzen. Das ist diese Geschichte mit dem reichen Jüngling. Die Evangelien sagen, dass er ein Oberster war. Das heißt, dieser junge Mann war ein Mitglied des obersten Gerichtshofes von Israel, dem Sanhedrin. Also unvorstellbar diese steile Karriere, die er gemacht hat. Er war noch ein Jüngling und hatte bereits den obersten Posten, der in Israel damals möglich war, erreicht. Und er war reich. Und nun liest du, Jerry, 10, Vers 20 in Markus.
Er aber sprach zu ihm, Lehrer, dies alles habe ich beachtet von meiner Jugend an. Jesus aber blickte ihn an, liebte ihn und sprach zu ihm, eins fehlt dir, geh hin, verkaufe, was du hast und gib es den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Er aber wurde traurig über das Wort und ging betrübt weg, denn er hatte viele Besitztümer.
Es ist ja erstaunlich. In der Bibel sehen wir verschiedene gottesfürchtige Leute, die reich waren und die nicht den Auftrag bekamen, den Reichtum völlig wegzutun, sondern richtig zu verwenden. Und warum hier warum sagt der Herr Jesus, dieser Mann soll alles weggeben? Nun, daraus kann man nicht einen allgemeinen Grundsatz ableiten, um zu sagen, alle, die größere Besitztümer haben, die sollten alles weggeben und den Armen geben. Warum sagt der Herr das hier? Weil er hier sah, dort ist das Grundproblem im Herzen dieses Menschen. Und er hätte diesen Bruch vollziehen müssen, aber dazu war er nicht bereit. Und das wollte der Herr ans Licht bringen. Aber eben über diese Verse könnte man genau das setzen. Lege das Golderz in den Staub und das Gold von Ophir unter den Kies der Bäche, so wie der Allmächtige dein Golderz und dein glänzendes Silber sein. Und dieser reiche Jüngling hätte dem Herrn, dem Sohn Gottes, dem Messias, nachfolgen können. Und das wäre der größte Reichtum gewesen, den man in diesem Leben überhaupt haben kann. Wir gehen weiter mit Vers 26. Denn dann wirst du dich an dem Allmächtigen ergötzen oder erfreuen. Also wenn eben die Dinge in unserem Leben, die uns ein Hindernis sind, um eben dem Herrn nachzufolgen, wenn wir die wegtun, dann haben wir die Verheißung, dass dann die richtige Freude am Herrn entsteht.
Steht doch auch in dem Psalm.
Und zwar, was denkst du, welche Stelle?
37.
Du meinst dieses an dem Allmächtigen sich ergötzen,
ja.
Dieser Ausdruck. Ja, das steht im Psalm 37. In einem etwas anderen Zusammenhang, aber genau diese Ausdrucksweise, Vers 3.
Vertraue auf den Herrn und tu Gutes. Wohne im Land und werde dich an Treue und ergötze dich an dem Herrn. So wird er dir geben die Bitten deines Herzens.
Jawohl. Dieses Wort ergötzen ist natürlich ein altes Wort im Deutschen, aber es heißt sich erfreuen. An Gott erfreuen, an dem Herrn erfreuen. Und hier wird dann gesagt, die Konsequenz wird sein, dass du Gebetserhörung erlebst. Als Konsequenz, ergötze dich an dem Herrn, so wird er dir geben die Bitten deines Herzens. Und schauen wir mal die Parallele zu Hiob 22, Vers 26. Er sagt, du wirst dich an dem Allmächtigen ergötzen und zu Gott dein Angesicht erheben. Du wirst zu ihm beten und er wird dich erhören. Der gleiche Zusammenhang wird hier ausgedrückt. Und deine Gelübde wirst du bezahlen, das, was du Gott versprochen hast. Und weiter, beschließt du eine Sache, so wird sie zustande kommen. Also, wenn er so eben in Übereinstimmung mit dem Herrn ist, dass seine Gebete erhört werden können, dann sind eigentlich seine Ziele, die er hat, Ziele, die in Übereinstimmung sind mit dem Herrn. Und darum kommen sie zustande. Und Licht wird über deinen Wegen strahlen. An welchen Vers im Johannesevangelium wird man da erinnert? Licht über deinen Wegen. Ich bin das Licht der Welt. Johannes 8, Vers 12, genau. Ja. Genau, schlagen wir doch auf. Dieses Licht über den Weg. Johannes 8, Vers 12.
Wiederum nun redete Jesus zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben.
Also der Ausdruck wandeln, nachfolgen, macht klar, hier geht es um einen Weg, auf dem wir gehen. Aber es ist ein Weg im Licht des Herrn. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Dreimal wird das so betont, dieses Licht über dem Weg. Und weiter sagt Eliphas, Vers 29, wenn sie abwärts gehen, also wenn die Wege abwärts gehen, so wirst du sagen, empor! Also wenn es schwierig wird und es abwärts geht, dann kann er in seiner Glaubensgewissheit sagen, hinauf! Und dann sagt Eliphas, und dann wirst du gleichzeitig auch ein Segen sein für solche, die auf falschen Wegen gehen. Und zwar sagt er, und den, der die Augen niederschlägt, wird er retten. Sogar den Nicht-Schuldlosen wird er befreien. Er wird befreit werden durch die Reinheit deiner Hände. Also hier geht es darum, dass es dann auch mit einem anderen aufwärts geht. Aber hier mit einem Schuldigen. Er nennt ihn den Nicht-Schuldlosen. Aber wie kann das sein, dass es durch die Treue eines Gläubigen so kommt, dass solche, die schuldig sind, dass es mit ihnen auch aufwärts geht? Ja, der Punkt ist eben in Vers 29 in der Mitte. Und den, der die Augen niederschlägt, das ist ein Gottloser, der sich schämt vor Gott. Erinnert uns das an ein Gleichnis im Neuen Testament, wo jemand, ja, der Zöllner und der Pharisäer in Lukas 18. Schlagen wir doch auf. Ein Pharisäer und ein Zöllner werden im Gleichnis beschrieben, die in den Tempel gehen. Der Pharisäer geht, soweit er durfte, bis in den inneren Vorhof, bis in den Vorhof Israels. Aber der Zöllner, er war weit weg, außerhalb der Zwischenwand der Umzäunung. Und wir lesen in Lukas 18, Vers 13,
der Zöllner aber, von fern stehend, wollte nicht einmal die Augen zum Himmel erheben, sondern schlug sich an die Brust und sprach, O Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus vor jenem, denn jeder, der sich selbst erhört, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden.
Jawohl, von fern stehend. Und das Typische, wollte nicht einmal die Augen zum Himmel erheben. Und er erkennt seine Verlorenheit, seine Sündhaftigkeit und bekennt das gegenüber Gott. Und der Herr Jesus sagt, dieser ging gerechtfertigt nach Hause. Das heißt, von Gott gerecht gesprochen, vor jenem. Das bedeutet, im Gegensatz zu dem Pharisäer. Ja, und hier haben wir es also mit einem Menschen zu tun, der die Augen niederschlägt und durch den Gerechten, den Gottesfürchtigen, wird dieser Mensch gerettet, kommt zur Umkehr. Das bedeutet diese Aussage. Und so wird der Nichtschuldlose eben befreit werden durch die Reinheit deiner Hände. Alles ganz schöne Aussagen. Und wir können davon profitieren. Wir haben auch gesehen schon früher, der Apostel Paulus zitiert aus der ersten Rede von Eliphas in 1. Korinther 3. Und das, um einen biblischen Beweis für eine bestimmte Wahrheit zu geben, obwohl dieser Eliphas eben in einer falschen Gesinnung gesprochen hatte, aber die Wahrheit, die er aussprach, ist gültig. Und bleibt Wahrheit. Wir gehen weiter zu Kapitel 23. Liest du, Jerry, jetzt die Antwort von Hiob. Und zwar Verse 1 bis 3.
Und Hiob antwortete und sprach: Auch heute ist meine Klage trotzig. Seine Hand lastet schwer auf meinem Seufzen. Oh, dass ich ihn zu finden wüsste, dass ich kommen könnte bis zu seiner Wohnstätte.
Danke. Eine kleine Korrektur. Es heißt hier in der Elberfelder leider: Seine Hand lastet schwer auf mir. Und die Fußnote erklärt wörtlich: meine. Der masoretische Text, das ist der offizielle Text im Judentum, von dem man auch zeigen kann, dass er zurückgeht auf den Text, der zu Tempelzeiten im Tempel in Jerusalem aufbewahrt worden war, als die Referenzvorlage. Dieser masoretische Text hat: meine Hand lastet schwer auf meinem Seufzen. Und natürlich, das ist viel schwieriger. Ja? Und dann versteht man eben, warum manchmal Abschreiber etwas ändern wollten am Bibeltext, indem sie kleine Änderungen machten, die einfacher aussieht. Seine Hand lastet schwer, das versteht man sofort. Aber meine Hand lastet schwer auf meinem Seufzen, das bedeutet, Hiob möchte mit seiner Hand eigentlich das Schwere abwenden. Aber er drückt eigentlich, weil er es nicht kann, noch mehr auf sich selber und auf sein Seufzen. Ja, das zeigt, man darf den masoretischen Text nicht einfach korrigieren, wenn man das Gefühl hat, er ist ein bisschen schwierig. Sondern man muss nachdenken, was bedeutet das? Warum steht es so? Und dann findet man die richtige Bedeutung. Nun, Hiob sagt, auch heute ist meine Klage trotzig. Er trotzt diesen drei Freunden, weil er sieht, es stimmt nicht, was sie sagen. Und er leidet einfach weiter und sieht keine Lösung und kann sich selber nicht helfen. Und dann drückt er einen tiefen Wunsch aus. Oh, dass ich ihn zu finden wüsste, dass ich kommen könnte bis zu seiner Wohnstätte. Also Hiob wünscht sich, er wüsste den Weg in die himmlische Herrlichkeit, da wo Gott wohnt. Nun, an welche Stelle erinnert uns das im Neuen Testament?
Also mich erinnert das an Matthäus 11, 28, an diese wunderbare Einladung von Jesus: Seid, kommt her, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch weg.
Also dich erinnert das an Matthäus 11, ja. 28, ja? 11, 28, wo der Herr Jesus sagt: Kommt alle, die ihr mühselig seid, zu mir. Ja. Genau, denn das ist ja Hiobs Wunsch, er möchte bei Gott diesen Trost finden. Aber was wir noch hier zusätzlich haben, ist, er sagt: Oh, dass ich ihn zu finden wüsste, dass ich kommen könnte bis zu seiner Wohnstätte.
Johannes 14.
Ja, natürlich. Johannes 14. Am Vorabend der Kreuzigung, als die Schatten von Golgatha bereits auf unseren Erlöser gefallen waren, versammelt im Obersaal, in Kapitel 14, noch mit den 11 Aposteln, sagt der Herr Jesus in 14, Vers 1. Siehst du, Jerry?
Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. In dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt. Denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, um euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit, wo ich bin, auch ihr seid. Und wohin ich gehe, wisst ihr nun, ihr, und den Weg wisst ihr. Thomas spricht zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst, und wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, würdet ihr auch meinen Vater erkannt haben. Und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen.
Danke. Also, hier geht es um das Haus meines Vaters. Und dieser Ausdruck, das Haus meines Vaters, kommt ja noch einmal vor im Johannesevangelium, in Kapitel 2, wo der Herr Jesus die Verkäufer aus dem Tempel hinaus jagt und er sagt, dass sie das Haus seines Vaters nicht zu einem Kaufhaus machen sollen. Und da bezeichnet also das Haus meines Vaters den Tempel in Jerusalem. Hier haben wir ein Bild von dem zweiten Tempel in Jerusalem zur Zeit der Evangelien. Der Jesus nannte dieses Haus das Haus meines Vaters. Und als er sagte, mach das nicht zu einem Kaufhaus, da ist es nützlich, wenn man Kaufhaus zurückübersetzt auf Hebräisch, dann ist das Chanut oder Chanuyot. Und genau dieser Ausdruck wird im Talmud verwendet für die königliche Säulenhalle am Südende des Tempelplatzes, wo der Sitz des Sanhedrins war und wo man Opfertiere verkaufte. Das nannte man offiziell Chanut, Kaufhaus. Und der Herr sagt, mach nicht das Haus meines Vaters zu einem Chanut. Es gab nämlich eine Verkaufsstelle zum Beispiel auf dem Ölberg. Dort hätte man auch Opfertiere kaufen können, ohne dass man eben mit Verkäuferlärm die Heiden im Heidenvorhof gestört hätte beim Beten. Ja, und so ist also klar, der Jesus meint mit dem Haus meines Vaters den Tempel Gottes. Aber hier in Johannes 14, in dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Und er sagt, er geht hin, um dort eine Stätte zu bereiten. Nun, das macht klar, hier spricht er nicht mehr vom Tempel in Jerusalem. Wovon spricht er denn? Vom himmlischen Tempel. Nun, gibt es einen Tempel im Himmel? Ja, wenn wir zum Beispiel Offenbarung 11, Vers 19 aufschlagen. Jerry liest uns das vor.
Ja. Und der Tempel Gottes, der im Himmel ist, wurde geöffnet, und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel gesehen. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein Erdbeben und ein großer Hagel.
Also ausdrücklich wird hier gesprochen über der Tempel Gottes, der im Himmel ist. Und es wird sogar gesprochen über die originale Bundeslade dort im Himmel. Und jetzt ist klar, wenn der Jesus sagt, in dem Hause meines Vaters sind viele Wohnungen, dann meint er diesen originalen Tempel im Himmel, von dem der Tempel in Jerusalem lediglich ein irdisches Abbild war. Wie das auch in Hebräer 8 ausführlich erläutert wird. Schatten oder Abbild, genau. Und der Jesus sagt, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Nun, wenn wir hier das Modell anschauen, sieht man hier auf der rechten Seite dieses hinterste Gebäude, gerade gegenüber vom Allerheiligsten. Dieses Gebäude hieß Bet Hamoket, das Haus der Feuerstelle. Und das war die Wohnung, das Wohnhaus für die Priester, die Dienst taten im Tempel. Also das ist die Illustration für im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Und der Herr sagt an diesem Abschiedsabend, ich gehe jetzt in die himmlische Herrlichkeit und werde dort eine Stätte bereiten und dann komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit wo ich bin, auch ihr seid. Das ist ein Hinweis, ein feiner Hinweis in den Evangelien auf die Entrückung der Gemeinde. Diese Entrückung wird dann allerdings erst später in den Briefen ausführlich erläutert, 1. Korinther 15, 51 und folgende und 1. Thessalonicher 4, Vers 13 und so weiter und so fort. Also ganz wunderbar. Der Herr sagt, da gibt es eine Stätte für euch. Und jetzt verglichen wieder mit Hiob 23. Er sagt, wenn er doch nur den Weg wüsste zu seiner Wohnstätte, da wo Gott wohnt, da wo im Allerheiligsten die Bundeslade ist. Und die Bundeslade ist nichts anderes in der Bibel als der Thron Gottes. Psalm 80, Gott thront zwischen den Cherubim und strahlt hervor. Also Hiob hat den Wunsch, er möchte zum höchsten Gericht vor den Thron Gottes kommen in dem himmlischen Tempel. Aber er weiß den Weg nicht. Wie komme ich dahin? Oh, dass ich ihn zu finden wüsste. Dass ich kommen könnte. Eben kommen auf dem Weg dorthin, bis zu seiner Wohnstätte. Und nun, das gleiche Problem hatten die Jünger. Als der Herr sagt, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Da sagt Thomas in Vers 5 von Johannes 14, nachdem der Herr nochmals gesagt hat, wohin ich gehe, wisst ihr, und den Weg wisst ihr. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg wissen? Was ist der Weg in Gottes Gegenwart, zu Gottes Herrlichkeit? Nun, der Herr Jesus antwortet in Johannes 14, Vers 6. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus Christus, der Messias, er ist der Weg dorthin. Und Hiob fragt als alttestamentlich Gläubiger, oh, wenn ich nur wüsste, diesen Weg, um dorthin zu kommen. Und was ist der Wunsch, dass er zu dieser Wohnstätte Gottes hinkommen würde?
Er würde seine Rechtssache ihm vorlegen.
Jawohl. Er möchte also ins Allerheiligste, im himmlischen Heiligtum, und er möchte vor dem höchsten Richter das ganze Problem, das er jetzt da kapitelweise, übrigens über Tage hinweg, mit seinen Freunden besprochen hat. Denn wir haben ja gesehen, in Vers 23 sagt er, auch heute, in Vers 1, auch heute ist meine Klage trotzig. Das macht klar, dass diese Reden, die haben nicht an einem Tag stattgefunden, sondern das war eine Serie von Tagen, die Länge wird nicht genannt. Und jetzt sagt er, ich möchte einfach das ganze Problem vor Gott, vor Gottes Thron bringen. Ich würde meine Rechtssache vor ihm darlegen und meinen Mund mit Beweisgründen füllen. Ich würde das, was ich meinen Freunden gesagt habe, vor Gott hinstellen. Das kann doch nicht sein, dass ich in schwerer Sünde gelebt habe, wenn ich es nicht getan habe. Aber warum muss ich so leiden? Er wusste es nicht. Ja, das waren riesige Fragen. Warum? Wir kennen natürlich Hiob 1 und 2 mit all den Informationen, was im Himmel vorgegangen ist, warum es zum Leiden Hiobs gekommen ist, aber er wusste es nicht und konnte überhaupt nicht einordnen und seine Freunde noch weniger. Und dann sagt er in Vers 5, ich würde die Worte wissen, die er mir antworten und vernehmen, was er mir sagen würde. Dann würde ich direkt von Gott hören, wie er über mich denkt. Ja, dann würde er das hören können, was Gott schon Satan gesagt hat im Himmel über Hiob. Wenn wir nochmals zur Erinnerung aufschlagen, Hiob 1. Satan behauptet, Hiob ist nur gerecht, weil es ihm so gut geht. Ja, weil er reich ist. Und der Herr sagt, in Vers 8 von Kapitel 1.
Und der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn seinesgleichen ist kein Mann auf der Erde, vollkommen und rechtschaffen, gottesfürchtig und das Böse meidend.
Ja, das ist Gottes Urteil über ihn. Und er sagt, wenn ich dorthin kommen könnte, alles Gott vorlegen könnte, und das ist etwas Wichtiges. Philipper 4, Vers 7 sagt, dass wir alle unsere Anliegen vor Gott ausbreiten sollen. Und es wird dann nicht verheißen, dass dann alle Probleme gelöst werden. Aber sie vor Gott ausbreiten. Und es wird dann gesagt, als Folge davon, und der Friede Gottes, also es ist der Friede, den Gott selber in seinem Herzen empfindet, der Friede Gottes wird eure Gedanken und eure Sinne bewahren in Christus Jesus. Das heißt, der Friede Gottes bewahrt unsere Gedankenwelt, dass sie nicht beginnt zu drehen wie ein Karussell, sondern zur Ruhe kommt. Und das möchte er. Vor Gott das alles ausbreiten und dann würde er wissen, was Gott dazu zu sagen hat. Das möchte er hören. Und es wird noch schöner jetzt. Er stellt die rhetorische Frage, würde er in der Größe seiner Kraft mit mir streiten? Also wenn ich dahin käme, ins Allerheiligste, vor Gott, würde Gott dann mich heftig anfahren? Er sagt, nein, er würde nur Acht auf mich haben. Und da sehen wir, obwohl er sich fragte, warum ist das möglich, dass ich so leide? Was denkt Gott in dieser Sache? Er wusste es nicht. Und trotzdem im Tiefsten wusste er, dass Gott es gut meint mit ihm. Auch wenn wir manche Klagen von Hiob gesehen haben, wo er sich versündigt hatte in seinen Aussagen. Ganz klar. Und die Freunde haben ihn auch da rein gedrängt, dass er sich so eben versündigte nach dem Prinzip Aktio gleich Reaktio. Aber das entschuldigt die Sünde natürlich nicht. Nun, aber im Tiefsten weiß er, nein, er würde nur Acht auf mich haben. Er weiß, Gott meint es gut, auch wenn ich gar nichts verstehe. Das ist gewaltig. Das ist auch wieder einer der Höhepunkte im Buch Hiob. Und es wird noch schöner. Dort würde ein Rechtschaffener mit ihm rechten. Und für immer würde ich meinem Richter entkommen. Er sagt, dort, beim Thron Gottes, gibt es einen Rechtschaffenen, der sich für mich einsetzt. Das ist der Messias. Oder wie er genannt wird in 1. Johannes 2, der Sachwalter im Himmel. Schlagen wir auf, 1. Johannes 2. Vers 1. Johannes schreibt an Gläubige. Ja, gerne.
Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand gesündigt hat, wir haben einen Sachwalter bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für unsere Sünden, sondern auch für die ganze Welt.
Danke. Also, das Anliegen von Johannes ist, den Gläubigen bewusst zu machen, ihr müsst Sünde hassen. Und er sagt, ich schreibe euch, damit ihr nicht sündigt. Und zwar ist das ein Punktual im Griechischen, das bedeutet, damit ihr nicht Sünde begeht. Ja? Die einzelne Sünde begeht. Natürlich sündigen Gläubige immer noch, auch nach der Bekehrung. Aber man muss eigentlich sagen, ganz grundsätzlich, etwas überspitzt gesagt natürlich, der Gläubige, wenn der Gläubige sündigt, ist es ein Zugunglück. Und wenn der Ungläubige sündigt, dann macht er es fahrplanmäßig. Das ist der Unterschied. Und Johannes sagt, nachdem er ja gerade vorher im selben Brief 1, Vers 9 gesagt hat, wenn wir unsere Sünden bekennen, das ist im Griechischen ein Durativ, also nicht eine punktuelle Handlung, sondern wenn wir unsere Sünden immer wieder bekennen. Das zeigt, ein Gläubiger darf immer wieder kommen und die Dinge in seinem Leben ordnen. Wenn wir unsere Sünden immer wieder bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Auch da wieder ein Durativ, unsere Sünden immer wieder vergibt. Das heißt, vergibt, sodass die praktische Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn wiederhergestellt wird und die Freude zurückkehrt. Und uns reinigt, auch ein Durativ, uns immer wieder reinigt von aller Ungerechtigkeit. Aber jetzt wäre die Gefahr, dass jemand sagt, das ist ja alles so gut eingerichtet, wir können einfach darauf lossündigen und es macht ja nichts, es gibt ja wieder Vergebung. Ja, wer so denkt, zeigt eine niederträchtige Gesinnung, die zu einem Gottlosen passt. Aber wenn ein Gläubiger so sprechen würde, ein echter Gläubiger, das ist nicht zu fassen, das wäre nicht zu verstehen. Und darum sagt er, meine Kinder, ich schreibe euch dieses, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand gesündigt hat, das ist auch ein Punktual, nicht, wenn einer dauernd gesündigt hat, wenn jemand gesündigt hat, da muss man nicht verzweifeln. Wir haben einen Sachwalter bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und Sachwalter ist im Griechischen das Wort Parakletos, das bedeutet Advokat. Anwalt und Advokat ist dasselbe. Advokat ist lateinisch, Anwalt ist deutsch, Sachwalter ist auch deutsch und Fürsprecher ist auch deutsch. Stimmt alles. Also, der Jesus ist der, der bei Gott die Sache gut spricht und sagen kann, wenn jemand gesündigt hat, ich bin für ihn gestorben. Ich habe alles gut gemacht, ich habe bezahlt. Und ich werde mich auch einsetzen, dass wenn er das noch nicht einsieht, dass er zur Buße kommt und nach 1. Johannes 1, Vers 9 wieder die Freude und Gemeinschaft zurückgewinnt. Und jetzt ist ganz wichtig, der Sachwalter wird hier genannt, Jesus Christus, der Gerechte. Der Gerechte, der Aufrichtige. Und da lesen wir, dort würde ein Rechtschaffener mit ihm rechten. Und mit ihm rechten meint eben, er, der Advokat, wird vor dem Richter die Sache gut sprechen und Argumente bringen. Rechten heißt Argumente darbringen. Also ein wunderbarer Hinweis auch jetzt hier wieder auf Jesus Christus im Alten Testament. Und wir haben ja doch schon verschiedene gefunden im Buch Hiob und werden noch mehr finden. Also ganz wunderbar. Dort würde ein Rechtschaffener mit ihm rechten und jetzt kommt's. Und für immer würde ich meinem Richter entkommen. Entkommen klingt ein bisschen nach Flucht und sich aus der Affäre ziehen, ja? Aber das Wort im Hebräischen, palat, heißt eigentlich retten. Ich würde gerettet sein. Ja, weil der Retter sich einsetzt, die Sache gut spricht, würde er eben vor einem Gericht gerettet werden. Und zwar, ja, danke, für immer. Das gibt ihm eine Heilsgewissheit, ja. Wir können noch Römer 5, Vers 1 dazu lesen. Ja, Jerry. Und zwar, du erklärst dann, warum du diese Stelle beiziehen willst.
Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch den wir mittels des Glaubens auch den Zugang haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes.
Jawohl. Was möchtest du mit dieser Stelle noch anfügen?
Ja, er war ja der Rechtschaffende und der hat ihn gerecht gesprochen.
Genau. Also es geht ja in Römer 5 um die Rechtfertigung aus Glauben. Und das ist möglich durch den Glauben an den Herrn Jesus, der eben der Rechtschaffene ist oder eben der Gerechte, wie wir das gelesen haben in 1. Johannes 2. Und ich muss vielleicht noch hinzufügen, Jesus Christus, der Gerechte. 7 Stellen gibt es im Neuen Testament, wo Jesus Christus genannt wird, der Gerechte. Es lohnt sich mal, alle aufzusuchen. Und eine von diesen 7 haben wir eben da in 1. Johannes 2 gelesen. Jetzt gehen wir aber noch weiter. In Vers 8, da 8 und 9 sagt er, jetzt kommt er wieder auf sein Elend zurück, Hiob. Er hat das Gefühl, Gott ist ganz weit weg und er kann seine Gegenwart nicht wahrnehmen. Also sein Wunsch ist es, ins himmlische Heiligtum, in die unmittelbare Gegenwart Gottes zu gehen, aber hier hat er das Gefühl, Gott ist weit weg. Wo ist er? Und ich lese, siehe, ich gehe vorwärts. So ist er nicht da. Und rückwärts. So bemerke ich ihn nicht. Zur Linken, während er wirkt, so schaue ich ihn nicht. Er sagt aber nicht, Gott ist nicht da, sondern er sagt, ich nehme ihn nicht wahr. Er verhüllt sich zur Rechten und ich sehe ihn nicht. Also er klagt darüber, es ist so schwierig, Gottes Gegenwart wahrzunehmen, obwohl er weiß, er ist aber da. In dem Zusammenhang ist es interessant, hinzuweisen auf Martin Buber, ein jüdischer Denker, der den Nazis entkommen war, ging nach Amerika und nach der Judenvernichtung und dem Zweiten Weltkrieg hat er in Amerika Vorträge gehalten, und zwar über den Titel Gottes Finsternis. Er hat dann auch ein kleines Büchlein geschrieben. Und dieses Wort Gottes Finsternis hat er natürlich selber erfunden. Das gibt es ja gar nicht im Deutschen. Aber er hat ja viele Wörter erfunden, auch in seiner Übersetzung, die er mit Rosenzweig zusammen herausgegeben hat. Und zwar hat er Gottes Finsternis gebildet aus Sonnenfinsternis. Die Sonne wird zugedeckt. Und es ist allen klar, es ist genauso da wie immer. Und Gottes Finsternis, damit wollte er sagen, im 20. Jahrhundert, nach dem Schauer der Shoah, der Judenvernichtung, da sagen viele Menschen im 20. Jahrhundert, Gott ist so weit weg. Gott ist so schwer wahrzunehmen für den modernen Menschen. Und darüber wollte er sprechen, dass der moderne Mensch Mühe hat, Gottes Gegenwart wahrzunehmen. Und es ist für ihn Gottes Finsternis. Genauso wie das in 5. Mose 32, Vers 20 heißt, dass Gott sagt als Gericht, ich werde mein Angesicht verbergen vor ihnen. Das ist Gottes Finsternis. Und hier erlebt Hiob einen solchen Zustand, dass er die Gegenwart Gottes irgendwie nicht wahrnimmt. Aber Gläubige können das in verschiedensten Umständen auf ganz besondere Weise erleben. Sie merken, der Herr ist da und umgibt mich. Und man kann das nicht umschreiben. Ich meine, ich mag mich an den Moment erinnern, als wir die schreckliche Botschaft bekamen in Kanada, unser ältester Sohn sei ertrunken in der Aare. Das war ein Schlag wie aus heiterem Himmel, aber beide, auch meine Frau, haben gesagt, können sagen, wir haben uns damals so umgeben gefühlt von der Gegenwart Gottes, die uns gehalten hat und einen inneren Frieden gegeben hat, das kann man gar nicht beschreiben. Man kann schon darüber sprechen, aber man muss das irgendwie erlebt haben. Und ein Gläubiger kann das so erleben, aber er kann auch Zeiten erleben, wo er das Gefühl hat, wo ist der Herr? Und das ist bei Hiob jetzt so. Aber er weiß, und das ist das Wichtige im Herzen, er ist da. Er sagt ja, während zur Linken, wenn ich auf die linke Seite gehe, während er wirkt, so schaue ich ihn nicht. Aber er weiß genau, Gott ist am Wirken. Und jetzt wird es ganz besonders schön. Denn er kennt den Weg, der bei mir ist. Auch da wieder ein Vertrauen. Er weiß, Gott kennt meinen Lebensweg. Ja, Peter?
Ist es nicht so, dass Jesus selber ja die totale Finsternis unseres sündigen Wesens da erlebt hat am Kreuz? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieses Verdecktsein für ihn.
Genau, also der Herr Jesus hat... Ja, genau. Der Herr Jesus hat in den 3 Stunden der Finsternis am Kreuz, hat er die Gottesverlassenheit als Mensch erlebt. Und darum hat er geschrien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil er der Sündenträger war. Und Gott ihn richtete an unserer Stelle. Und dort war er aber wirklich verlassen. Während Hiob sagt, ich fühle mich verlassen, aber ich weiß, der Herr ist da. Ja, das ist ein ganz eindrücklicher Kontrast. Danke. Und dann sagt er also, Gott kennt meinen ganzen Lebensweg, auf dem ich bisher gegangen ist. Das ist auch wieder ein Vertrauen. Er weiß, Gott meint es gut mit mir und er weiß, was die Wahrheit ist, die mich betrifft. Und dann sagt er, prüfte er mich wie Gold. Prüfte er mich, wie Gold würde ich hervorgehen. Da könnte einer sagen, das ist jetzt aber doch ein bisschen stolz, was er da sagt. Aber im Licht von 1. Petrus 1 können wir sagen, ist es eigentlich nichts anderes, als was da gesagt wird für die Gläubigen ganz allgemein. Liest du, Jerry, 1. Petrus 1 und zwar ab Vers 6 und 7.
worin ihr frohlockt, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es nötig ist, betrübt seid durch mancherlei Versuchungen, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer als die des Goldes, das vergeht, aber durch Feuer erprobt wird, befunden werde zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi.
Jawohl. Also hier wird gesagt, dass die Gläubigen allgemein, die durch Prüfungen und Nöte hindurchgehen, das ist gewissermaßen wie das Prüfen von Gold im Schmelzofen, wo alle Schlacken dadurch entfernt werden und das reine Gold kommt dann ans Licht. Und darauf vertraut Hiob hier und er sagt, prüfte er mich, wie Gold würde ich hervorgehen. Und dann sagt er weiter, an seinem Schritt hat mein Fuß festgehalten. Seinen Weg habe ich bewahrt. Und da wollen wir nächstes Mal weiterfahren. Und das ist nochmals eine gewaltige Perle. An seinem Schritt hat mein Fuß festgehalten. Am Schritt von wem? Nun, wir lesen in 1. Petrus 2 am Schluss, das werden wir nächstes Mal dann genauer anschauen, dass wir in den Fußstapfen des Erlösers nachfolgen sollen. Und diese Fußstapfen des Messias, die werden schon im Alten Testament uns vorgestellt, im Psalm 89. Und er sagt, an diesen Fußtritten habe ich festgehalten und bin den Weg gegangen. Da werden wir noch einige Perlen nächstes Mal heben können. Dann sind wir für heute am Ende.